Breitband Topic.
In Köln läuft bis morgen noch das Musikfestival CO-Pop. Es hat vor 5 Jahren die Popcom abgelöst, die nach Berlin abgewandert ist. Schätzungsweise 30.000 Besucher gucken sich da an, was es an neuen Trends in der Popmusik gibt. Für uns Gelegenheit, eine Zwischenbilanz in Sachen Digitalisierung zu ziehen. Welche Veränderungen, Schwierigkeiten, aber auch Chancen hält das Internet für die Musikindustrie bereit? Die darbt ja in Zeiten des legalen und illegalen Downloads. Die Spielebranche dagegen wächst und gedeiht. Da liegt es nahe, dort eine neue Vermarktungsplattform zu suchen. Vivian Perkovic von der CO-Pop in Köln.
50 Veranstaltungen mit rund 200 Künstlern in 20 Clubs. Elektro, Indie und die hippen Genres dazwischen. Das ist das Nachtprogramm der CO-Pop. Tagsüber präsentieren sich in den vielen kleinen Räumen des Rhein-Triadems in Köln kleine bis mittelständische Aussteller aus dem Musik- und Popkulturgeschäft. Die Atmosphäre ist intim und nicht zu businesslastig. Beim Bier kann man sich immer noch für ein richtiges Meeting verabreden. Es geht oft um ein Thema, wie mit Musik und audiovisuellen Inhalten Geld verdienen. Auch in den CO-Pop-Panel-Diskussionen und Workshops wird diese Frage erörtert. Hier soll ein Think Tank der Postmusikindustrie entstehen. Denn es geht nicht mehr nur um Musik, sondern auch um ihre Schnittstellen, das Internet, das Fernsehen und Computerspiele. In Deutschland sind seit Ende der 90er Jahre die Umsätze mit Tonträgern um rund 40% eingebrochen. Musik, glauben einige, funktioniert nur noch als Gratisbeigabe, um damit zum Beispiel eine Internetplattform interessanter zu machen und dann über Werbung Geld zu verdienen. Dafür boomt der Musik-Merchandise, genauso wie Live-Musik, wovon Festivals wie die CO-Pop natürlich profitieren. Es müssen neue Absatzmärkte für Musik her, besonders vielversprechend Computerspiele, erklärt Ralf Christoph, Mitbegründer der CO-Pop.
Der Spielekonsument an sich ist holzschnittartig dem ehemaligen Konsumenten von Musik männlich, bestimmte Altersstruktur, aber auch in der Masse relativ ähnlich. Und das ergibt automatisch einen bestimmten Markt und eine Zielgruppe. Plus, dass natürlich auch Sachen wie die Wii-Games auch in den Mainstream, in die Familien reingebracht haben. Das sind alles Komponenten, die muss man dabei berücksichtigen. Und die werden sich auch auf die Musik auswirken.
Computerspiele sind ein gewinnbringender Zukunftsmarkt, in dem gute Musik immer wichtiger wird. Das geht so weit, dass Spielepublisher eigene Labels gründen und Bands unter Vertrag nehmen, um die Lizenzgebühren zu sparen und die Newcomer einem großen internationalen Publikum vorzustellen. Ein guter Deal für beide Seiten.
Vivian Perkovic von der CO-Pop in Köln. Ein guter Deal für beide Seiten, den braucht vor allem die Musikindustrie. Der geht schlecht, weil alle Welt sich eigenhändig im Internet bedient und die Spielebranche dagegen boomt, hat mit 30 Milliarden Euro Jahresumsatz weltweit die Musikindustrie schon eine Weile überholt. Mein Gesprächspartner Ralf Plaschke war früher mal Punksänger, dann Geschäftsführer der Popcom. Heute leitet er die Multimedia-Firma Popdata und er ist einer der Ideengeber für die CO-Pop. Er hat dort eine Gesprächsrunde zum Thema Music Meets Games geleitet und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie Kooperationen aussehen könnten.
Es gibt da natürlich eine ganze Menge Ebenen. Die offensichtlichste ist natürlich, die Musik in die Spiele zu integrieren. Da gibt es natürlich dann Spiele, bei denen das ja sowieso ganz unmittelbar stattfindet, weil man eben eine Band oder einen Gitarristen mittels des Spiels imitiert oder eben karaoke-mäßige Singspiele hat. Aber, und darüber haben wir bei der CO-Pop intensiv diskutiert, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wie bei einem Film-Soundtrack Musik in die Spiele zu integrieren. Das wird auch getan bei der Games-Branche. Allerdings bedienen die sich eben doch recht häufig aus Quellen, die quasi nicht aus der traditionellen Musikbranche stammen. Und insofern ist natürlich die Frage, okay, wie kann man da zu einer engeren Zusammenarbeit kommen, um beider Seiten geschäftliche Interessen zu berücksichtigen.
Aus welchen Quellen bedienen die sich denn?
Sie wenden sich an Produktionsstudios, an Musiker und Komponisten, die ihnen Musik produzieren, die rechtefrei ist, sodass sie die Musik mit einem pauschalen Preis vollständig erwerben können für alle Nutzungen, die sie im Zusammenhang des Spiels dann damit vorhaben und nicht eben für jede Nutzung, zum Beispiel in Online-Plattformen, das ist das besonders relevant, nochmal wieder zusätzliche Lizenzgebühren eben an zum Beispiel die GEMA abführen müssen. Das heißt, das ist eigentlich eine wirtschaftliche Frage. Man nennt das dann Total Buyout. Das heißt, für einen pauschalen Preis werden alle benötigten Rechte abgekauft. Das ist im angloamerikanischen Raum sowieso üblich und möglich, hier in Deutschland eher nicht. Und diesen Weg benutzen die eben, weil er einfach ganz klar die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen festsetzt. Dann weiß ich eben, das kostet mich so und so viel 1.000 Euro und damit ist die Sache erledigt, unabhängig davon, wie oft jemand ins Internet geht und mein Spiel dann da spielt.
Ja, welches Interesse hätte dann die Spieleindustrie, diesen schönen Zustand zu ändern?
Ja, dieser schöne Zustand ist halt ein wirtschaftlich schöner, klar. Aber natürlich geht es ja auch darum, auch denen darum, qualitativ wertige Musik zu bekommen. Wie gesagt, es gibt Game-Soundtrack-Komponisten, die eben diese Musik in diesem Total-Buyout-Verfahren anbieten. Insofern, in der Tat haben die da Möglichkeiten, aber gleichzeitig, das ist auch in der Diskussionsrunde da deutlich geworden, gibt es eben sehr wohl ein Interesse zu sagen, wir möchten ja gerne diese, sagen wir mal, höherwertige Musik einbinden. Wir hätten gerne Musik mit einer bestimmten Qualität, mit einer Musik, die die Leute anspricht oder wo wir das vielleicht sogar schon wissen, weil die Musik eben oder die Künstler erfolgreich sind. Aber da kommt dann eben die große Problematik, wie nähert man sich sozusagen bei den Lizenzierungsbedingungen an? Was wird von der Musikbranche verlangt? Was ist die Gamesbranche bereit oder in der Lage zu bezahlen?
Ja, und vielleicht auch ganz grundlegend die Frage, wie müssten Spiele aussehen, die namhafte und gute Musiker dann reizen, sich mit denen zu verbinden? Weil bislang ist es ja so, dass viele dieser Games noch keine Geschichten erzählen, Songs aber eigentlich immer. Das passt ja auch noch nicht so wirklich zusammen.
Ja, also wenn man jetzt darauf wiederum auf die C-Pop guckt, die kommt ja, auch wenn das heute nicht mehr im Musikprogramm so zu spüren ist, ist ja sehr breit geworden, aber die kommt ja aus der elektronischen Musik. Da ist das ja zum Beispiel nicht zwingend so. Ne? Da gibt es nicht unbedingt den Text, der eine Geschichte erzählt. Da ist die Musik auch mal sphärisch oder rhythmisch. Da passiert nicht so viel wie in einem klassischen Popsong mit Strophe, Refrain und Bridge oder so.
Aber dennoch möchte ich dann als Musiker nicht in Verbindung gebracht werden mit so einem üblen Ballerspiel oder so einem Ego-Shooter.
Ja, also die Musik, die Gamesbranche sagt an dieser Stelle immer, wir machen ja nur 16% unseres Umsatzes mit den Ballerspielen, mit den sogenannten. Das ist ja auch so. Es gibt eben eine Menge andere Spiele. Eins, das ja sehr populär ist, ich weiß nicht, ob man hier quasi Markennamen nennen darf, aber dieses World of Warcraft-Spiel, das ist ja ein Online-Rollenspiel, wo man sich in weitläufigen Welten bewegt, die man auch selber gestalten kann. Das ist ja eher so eine Fantasy-Welt und da kann man sich ja sehr gut vorstellen, dass da eben eine bestimmte Musik auch reinpasst. Und es gibt auch ein aktuelles Beispiel von der alteingesessenen Metalband Blind Guardian, die jetzt explizit einen Song für ein Online-Rollenspiel, so ein Roleplay-Game geschrieben haben. Das heißt, es gibt natürlich auch Musiker, die sich in diesen Spielen selber bewegen, die selber spielen und deswegen dann natürlich auch eine andere Affinität dazu haben. Also klar, es gibt sicherlich Spiele, die sind quasi image-schädigend, da will man nichts mit zu tun haben, aber die Mehrheit der Spiele ist das in der Tat nicht. Insofern, glaube ich, ist das nicht das große Problem letztendlich.
Eine Frage noch zum Schluss, Herr Plaschke. Sie selbst singen in der Kölner Band Silk Rabbits, sind auf YouTube zu bewundern mit weißem Anzug und Hüftschwung. Wie vertreiben diese Seidenhäschen denn ihre Musik? Knebelvertrag bei einem Label oder die große Freiheit im Internet?
Ja, also da wir ja eine Amateur-Freizeitband alter Herren sind, die früher mal mehr Zeit ins Musikmachen gesteckt haben, als sie heute noch können, weil wir alle was anderes beruflich zu tun haben, ist das für uns jetzt nicht so das Thema. Aber klar, Sie haben das Video bei YouTube gefunden. Das ist natürlich ein Weg. Ne? Wir haben jetzt keine Musik veröffentlicht im Sinne einer Aufnahme, die man jetzt als Download erwerben kann oder eben theoretisch als CD erwerben kann. Aber natürlich ist dieser Weg, den wir dann im ganz Kleinen beschreiben, einer, der heute viel beschritten wird, eben zu sagen, okay, ich kann ja bis zum gewissen Punkt erstmal auf die traditionellen Vertriebswege verzichten und nutze eben das Internet und nutze das, was ich da selbstständig und alleine machen kann.
Vielen Dank. Das war Ralf Plaschke, der ehemalige Geschäftsführer der Popcom und Gründer von Popdata. Martin durchforstet für uns ja fast täglich das Internet nach Musik. Martin, welche anderen neuen Ideen gibt es denn da in der Musikindustrie, diesen Herausforderungen zu begegnen, jetzt mal abgesehen von den Games?
Naja, es gibt vor allem, hat man bei den Plattenkonzernen doch erkannt, dass es darum gehen muss, mit CDs können wir nicht mehr Geld verdienen, wo kriegen wir es sonst eben her? Und man kümmert sich darum, dass man halt die komplette Verwertungskette von Künstlern ausbeutet. Also es geht los vom Merchandising, Teddybärchen und T-Shirts bis hin zu Konzertkarten. Zweiter Punkt ist ein Beispiel vielleicht auch so die neuen digitalen TV-Formate. Da will man mit dabei sein und hat eben erkannt, es geht darum, dass wir das nicht mehr nur Plattenindustrie sein müssen, sondern uns umgestalten zu Entertainment-Konzerten innerhalb der Creative Industries, also der Kreativwirtschaft. So wird das ja neuerdings genannt. Und dann der wesentliche Bereich ist Mobile Music.
Also Musik zum Mitnehmen, das wäre was für mich, weil ich sitze jetzt im Sommer gern am Badesee hier an den Rändern von Berlin und höre bislang immer Radio mit meinem neuen Handy. Das kann das
ja
nicht.
Mach ich auch, ja.
Und habe mir jetzt aber überlegt, Radio hören ist natürlich toll, vor allem Deutschlandradio Kultur, aber man könnte ja auch seine Lieblingssongs mitnehmen. Ne?
Und dann eben, machen ja auch schon draufladen. Viele und gerade dieser Mobile-Music-Markt, Mobile-Music ist der der Zukunft, sagen viele, es geht nicht nur um Handys, es gibt ja noch auch immer mehr andere portable Geräte, also kleine Fernseher oder kleine Abspielstationen sozusagen, Notebooks, die immer kleiner werden. Und das ist halt, da ist ein Problem vor allem, also man kennt natürlich Klingeltöne. Das ist der eine Bereich, da wird in letzten Zeiten nervtötend, aber halt von der musikalischen Qualität ja inzwischen auch besser geworden schon. Also tatsächlich hörbar. Und in diesem Bereich, da ist vor allem ein großer Bereich Digital Rights Management. Das heißt, wie gehe ich mit den digitalen Rechten im Netz und auf solchen mobilen Geräten halt um? Da geht es um Formen der Vermarktung einerseits, also Netzplattformen zum Beispiel, auf denen Musik umgesetzt werden kann, und dann diese ganzen rechtlichen Fragen, die da dran hängen. Und da wird schon lange drüber verhandelt, diese ganzen Fragen, was GEMA und GVL, also die rechte Abgeltung für Künstler, für Komponisten angeht.
Das heißt, wer heutzutage Jura studiert, sollte sich auf Musik spezialisieren?
Ja, das ist wirklich ein stark gewachsener Markt. Da werden Leute gesucht in der Musikindustrie, die speziell sich mit Jura auskennen.
Und technisch ist das dann okay? Also wenn man es aufs Handy runterlädt oder halt in seinem kleinen Computer mitschleppt? Oder ist das auch noch eine große Herausforderung an die Techniker?
Ja, das Beispiel Klingeltöne zeigt ja, dass die Qualität einfach deutlich besser geworden ist im Laufe der Zeit.